Unter den Kirchenlehrern war da keiner, der nicht darum gewusst hätte, dass die Gesundheit der menschlichen Vernunft durch die Sünde schwer verletzt und der Wille gar sehr an böse Begierden verknechtet ist. Aber trotzdem haben sich doch viele von ihnen den Philosophen weit mehr angenähert, als recht ist. Dabei scheinen mir die Alten bei ihrem Lobpreis der menschlichen Kräfte zum ersten die Absicht gehabt zu haben, nur er nicht etwa mit dem klaren Bekenntnis des gänzlichen menschlichen Unvermögens das Gelächter der Philosophen zu erregen, mit denen sie dazu mal zu streiten hatten. Zum Zweiten wollten sie auch dem Fleische, das ohnehin von sich aus zum Guten als zu träge ist, keinen neuen Grund zur Faulheit bieten. Aus diesen Gründen trachteten sie, um nicht etwas dem gemeinen Menschenverstand widersinnig Erscheinendes vorzutragen, danach, die Lehre der Schrift und die Lehrsätze der Philosophen auf halbem Wege zueinander zu fügen, besonders geht dabei aus ihren Schriften jener zweite Grund deutlich hervor, nur ja der Faulheit keinen Raum zu schaffen. So sagt zum Beispiel Chrysostomus an einer Stelle, Gott hat ja Gutes und Böses in unsere Macht gegeben, und damit hat er uns auch den freien Willen in der Entscheidung, elections liberum arbitrium, gegeben, wer da nicht will, den hält er nicht zurück, wer aber will, den nimmt er an. Predigt über den Verrat des Judas, 1. Oder auch, es wird doch oft ein Böser durch Umwandlung gut, wenn er nur will, und ein Guter fällt durch Faulheit dahin und wird böse, denn der Herr hat dafür gesorgt, dass unsere Natur den freien Willen, liberum arbitrium, hat, auch legt er gar keinen Zwang auf, im Gegenteil, er bereitet die passende Arznei und überlässt es dann ganz dem Ermessen des Kranken, sie zu benutzen. Predigt über 1. Mose 19. Oder, wie wir ohne Hilfe der Gnade Gottes nie etwas Rechtes tun können, so können wir auch nicht die Gunst von oben erlangen, wenn wir nicht das Unsere dazu tun. Kurz davor aber, damit nicht alles auf die göttliche Hilfe ankommt, müssen auch wir etwas dazu beitragen. Predigt 53. So braucht er oft und gern den Satz, lasset uns nur das Unsere beitragen, das Übrige wird Gott dazu tun. Und dem entspricht wieder, was Hieronymus sagt, der Anfang steht bei uns, bei Gott die Vollendung, wir müssen beitragen, was wir können, und er wird dazu tun, was wir nicht vermögen. Gegen die Pelagianer, Buch 3. Aus diesen Aussprüchen sieht man, dass die Kirchenväter dem Menschen mehr Trachten nach der Tugend zugestanden haben, als es der Wahrheit entspricht, und zwar weil sie meinten, die uns angeborene Trägheit nicht anders aufstören zu können, als wenn sie die Überzeugung befestigten, dass die Sünde einzig und allein das Werk dieser Trägheit sei. Ob und wie weit sie das mit Fug und Recht getan haben, werden wir später sehen. Auf jeden Fall wird dann gleich die völlige Verkehrtheit der angeführten Meinungen deutlich werden. Nun haben zwar die griechischen Kirchenlehrer, und unter ihnen besonders Chrysostomus, in der Erhebung des menschlichen Willens ganz besonders jedes Maß überschritten. Indessen sind alle Alten, mit Ausnahme des Augustin, in der Behandlung dieser Sache dermaßen verschieden, schwankend und verworren, dass man beinahe gar nichts Gewisses aus ihren Schriften wiedergeben kann. Deshalb will ich auch nicht weiter mit Genauigkeit versuchen, die Meinungen einzelner anzuführen, ich will vielmehr aus jedem nur so viel auswählen, wie zur Beweisführung erforderlich ist. Die späteren Kirchenlehrer sind so, dass da jeder für sich das Lob großen Scharfsinns in der Verteidigung der menschlichen Natur in Anspruch nimmt, aber der eine sinkt dabei immer noch tiefer als der andere. So kam es schließlich dahin, dass man allgemein glaubte, der Mensch sei nur in seinem sinnlichen Teil verderbt, seine Vernunft sei dagegen noch ganz unversehrt und der Wille zum größten Teil. Unterdessen ging die Rede von Mund zu Mund, die natürlichen Gaben seien im Menschen verderbt, die übernatürlichen dagegen ihm entzogen. Aber was dieser Satz besagt, das verstand unter 100 nicht einer auch nur einigermaßen. Wollte ich meinerseits deutlicher darüber reden, wie die Verderbnis der Natur beschaffen sei, so könnte ich mit dieser Ausdrucksweise schon zufrieden sein. Aber es bedarf dann einer aufmerksamen Erwägung darüber, was denn eigentlich der Mensch noch vermag, nachdem er in allen Teilen seinem Natur verderbt und aller übernatürlichen Gaben verlustig gegangen ist. Denn darüber haben doch Leute, die sich Christusschüler nannten, reichlich philosophisch geredet. So blieb bei den Lateinern der Ausdruck, freier Will, fortgesetzt im Gebrauch, als ob der Mensch noch unversehrt im Urstande lebte. Die Griechen gar scheuten sich nicht, einen noch viel anmaßenderen Ausdruck zu brauchen, sie sagten, der Mensch sei, selbstmächtig. Autexousios, als ob er über sich selber Gewalt hätte. So hatten also alle, auch das Volk, die Auffassung, der Mensch sei mit dem freien Willen begabt, aber selbst solche, die gern für besonders hervorragend gelten wollen, wissen nicht, wie weit dieser freie Wille eigentlich geht. So will ich denn zunächst die Bedeutung dieses Ausdrucks freier Wille untersuchen und dann aus dem schlichten Zeugnis der Schrift darlegen, was der Mensch aus seiner eigenen Natur heraus zum Guten oder Bösen vermag. Nun kommt der Begriff freier Wille in den Schriften aller Theologen gleicherweise vor, aber was es damit auf sich habe, das haben nur wenige beschrieben. Origenes scheint die allgemeine Überzeugung seiner Zeit wiederzugeben, wenn er sagt, der freie Wille sei die Fähigkeit der Vernunft, Gut und Böse zu unterscheiden, und die des Willens, sich für eins von beiden zu entscheiden. Auch Augustin urteilt nicht anders, er sagt, der freie Wille sei eine Fähigkeit der Vernunft und des Willens, demzufolge unter dem Beistand der Gnade das Gute erwählt werde, bei ihrem Fehlen aber das Böse. Bernhard möchte gern scharfsinnig reden und drückt sich deshalb etwas dunkler aus, der freie Wille sei die Harmonie, die auf der unverlierbaren Freiheit des Willens und dem unverrückbaren Urteil der Vernunft beruhe. Die Beschreibung des Anselm ist nicht schlicht genug, er sagt, der freie Wille sei die Fähigkeit, die Rechtschaffenheit um ihrer selbst willen zu bewahren. So haben denn Petrus Lombardus und die Scholastiker die Beschreibung des Augustin in stärkerem Maße angenommen, weil sie deutlicher war und weil sie auch die Gnade Gottes nicht ausschloss, sie sahen eben, dass der Wille ohne solche Gnade von sich aus nicht ausreicht. Dabei taten sie nun auch von ihrem eigenen hinzu, vom einen meinten sie, es sei besser, vom anderen, es diene der größeren Verdeutlichung. Im Grundgedanken herrscht jedenfalls Übereinstimmung, der Ausdruck, Will, Entscheid, ist auf die Vernunft zu beziehen, der es zusteht, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, der Zusatz, frei, bezieht sich dagegen eigentlich auf den Willen, der sich nach beiden Seiten wenden kann. So bei Petrus Lombardus, Sentenzen, Buch 2, 24. Da die Freiheit eigentlich dem Willen zukommt, so sagt Thomas, es sei am angemessensten, wenn man es so ausdrücke, der freie Wille sei eine Entscheidungskraft, vis electiva, die aus Verstand und Begehrkraft gemischt sei, aber mehr der Begehrkraft zugehöre. Summa Theologica Buch 1, 63. Damit haben wir gezeigt, wonach diesen Theologen die Kraft des freien Willens liegt, nämlich in Vernunft und Willen. Jetzt müssen wir noch zusehen, was sie diesen beiden je an Wirksamkeit zugestehen.